Traumberufe gibt es viele. Die einen wollen Pilot werden, um ganz hoch hinauszukommen. Andere werden Maler, weil sie die Farben der Welt lieben. Und Höhlenforscher? Sie steigen in kühle Felsen, die oft glitschig sind. Es ist dunkel und still und gefährlich. Wochenlang hat Anfang der 80er Jahre eine Forschergruppe in der Lichtensteinhöhle bei Osterode im Harz auf allerengstem Raum gearbeitet, um die 40 Skelette der Höhle zu bergen. Zwar fasziniert, aber immer Gefahren ausgesetzt. Aber ohne die Arbeit dieser Höhlenforscher gäbe es heute das Höhlenerlebniszentrum nicht. Virus Fladi war einer von ihnen. Mit ihm ist meine Kollegin Eva Werler in eine Höhle in den Harz gekrabbelt.
So, es ist nur der Eingang, die ersten 5 Meter flach. Und danach können wir wieder stehen.
In der imposanten Felsformation fällt der kleine Höhleneingang kaum auf. Wir müssen uns klein machen, um hindurchzupassen. Gebückt steigen wir hinab in die Dunkelheit. Der Boden ist unwegsam, Geröll unter den Füßen lässt uns rutschen. Bereits nach wenigen Metern herrscht absolute Dunkelheit. So scheint es jedenfalls, sagt Höhlenforscher Virus Fladi.
Dann wird es gleich heller, weil die Augen eine Zeit lang brauchen, bis sie sich an das wenige Licht gewöhnt haben.
Höhlenforscher Fladi holt seine Taschenlampe heraus. Sie gehört zur Standardausrüstung, die er mir zuvor am Höhleneingang gezeigt hat.
In der Regel sollte man einen Overall anziehen, der auch beim Klettern nicht hinderlich ist oder beim Kriechen. Natürlich einen Helm, dann braucht man ein Geleucht, also eine Lampe mit Batterien, jedenfalls Ersatzbatterien mitnehmen. Dann sollte man die Lampe, wenn es geht, nicht am Kopf tragen. Natürlich braucht man Stiefel, feste Stiefel mit fester Profilsohle. Und wenn man dann forschen will da drin, braucht man das passende Werkzeug.
Erst in der Dunkelheit der Höhle wird mir klar, wie wichtig eine vollständige Ausrüstung ist. Ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert, wenn plötzlich die Batterien der Taschenlampe leer sind. Denn eine solch absolute Dunkelheit gibt es sonst nirgends. Außerdem ist die Akustik in der Höhle eine besondere. Zu hören ist nichts, Stille, nur durchsetzt von einem leisen, aber stetigen Tropfen. Das vermittelt das Gefühl, von jeglicher Außenwelt abgeschnitten zu sein. Der Einstieg in eine andere Welt, sagt Fladi.
Wenn man lange in einer Höhle ist, um was zu erforschen etwa, man merkt es nicht, wenn man nicht auf die Uhr schaut, dass draußen schon dunkel ist, dass vielleicht sogar Mitternacht vorbeigegangen ist und dann verschwimmt das Zeitgefühl völlig nachher, nicht?
Wir gehen tiefer hinein. Der Schein der Taschenlampe auf dem zerklüfteten Boden ist spärlich.
Vielleicht gehen wir noch mal bis zu der Kante vor, da gucken wir dann in den nächsten Raum hinein.
Eine Höhle zu erforschen ist etwas für Mutige und Abenteuerlustige. Virus Fladi ist Geologe. Mit der Höhlenforschung begann er während seines Studiums. Seine Motivation?
Der Reiz des Entdeckens. Und das ist ja auch eine gewisse Sucht. Der Höhlenforscher hat ja die Chance, das zu machen, was Kapitän Cook oder Columbus damals gemacht haben, Neuland zu entdecken, was noch keiner kannte. Und heute ist nur die ganze Welt bekannt. Wenn man auf Google Earth guckt, sieht man nun wirklich jeden Quadratmeter. Neuland kann man im Weltall entdecken und unter der Erde in der Höhle. Und das ist der Reiz der Sache.
Etwa 1000 Höhlenforscher gibt es in Deutschland. So viele sind nach Fladis Schätzungen im Verein der Höhlenforscher registriert. Eine direkte Ausbildung gibt es nicht. Neuankömmlinge lernen von den Vereinskameraden. Einzelkämpfer gibt es, aber sie riskieren ihr Leben.
Was auch ganz wichtig ist, die Kameradschaft, die sich dann in der Gruppe sehr schnell herausbildet und herausbilden muss, denn in der Höhle kann man nicht alleine zurechtekommen. Man darf im Grunde auch nicht allein in die Höhle gehen, der Ort ist ja nicht ohne Gefahren und man sollte zu mehreren gehen, um einander zu unterstützen.
Der Albtraum eines jeden Höhlenforschers ist, verschüttet zu werden. Damit verbindet auch Fladi sein schlimmstes Erlebnis. Vor Jahren war er von Kollegen zu einer Höhlenexkursion eingeladen worden.
Während wir, ich glaube, wir waren 8 Personen, dort hineinkrochen durch einen sehr verbruchgefährdeten Eingang. Und kurz vor der Halle hörten wir plötzlich ein Grummeln und einen scharfen Luftzug, der uns entgegenkam. Und die Christel, die uns da einlud, kroch voran und kam bleichen Gesichtes zurückgekrochen. Die Halle ist vor unserer Nase zusammengeklappt. Und das heißt, wären wir ein bisschen früher eingefahren, wir hätten alle mal 8 Mann unter der Versturzmasse gelegen.
Gefährlich wird es auch, wenn die Forscher in engen Gängen stecken bleiben. Die Helfer sind oft erst einmal hilflos, weil sie an die Opfer nicht herankommen. Bei Forscher Fladi war die Furcht vor dem Steckenbleiben besonders groß in der Lichtensteinhöhle. Die 3000 Jahre alten Skelette, die er dort gemeinsam mit seiner Freundin entdeckt hat, lagen in einer bis dahin verborgenen Grabkammer. hinter einer besonders engen Felsspalte, in die er selbst nicht hineinpasste. Vladis Freundin, die Biologiestudentin Katrin von Ehren, wollte unbedingt wissen, was dahinter lag.
Sie war von zarterem Wuchse, nahm ihren Helm ab, den man in der Höhle tragen musste. Er hatte da nicht durchgepasst und quetschte sich da nur rein in diese Spalte. Wir protestierten, sag, mach das nicht. Wenn du da feststeckst, wer holt dich da raus? Wir waren alle von größerer Statur.
Doch von Ehren gelang das Unglaubliche.
Da haben wir ihr einen Hammer mit einer Schlinge zugeworfen, was sich dann mit dem Fuß zu sich ziehen konnte und hat dann Felszacken weggehackt, kroch weiter. Wir hörten sie kaum noch und nach einer Weile hörten wir sie laut schreien, oh, hier liegt einer. Das war so für mich bis heute immer noch ein Schlüsselerlebnis, dieser Ruf.
Nach dem Fund des Skeletts ließ Vladi die Höhle keine Ruhe mehr. Er musste hin, um weiter zu suchen.
Ich sah dann über mir, 20 Zentimeter über meinen Augen, ein kleines Loch in der Decke. Und da steckte ich meine Hand rein und dabei fiel mir dann ein Unterkiefer entgegen. Mit Zähnen drin, vom Menschen. So lag sozusagen der fremde Unterkiefer direkt auf meinem Unterkiefer. Und dann habe ich es geschafft, dieses Loch etwas weiter zu machen, so dass ich meinen Kopf da reinstecken konnte und sah in eine Kammer und da lagen mehrere Skelette drin.
Nach und nach entdeckten die Forscher die insgesamt 40 Skelette, mit Hilfe eines kleinen Jungen.
Ich habe mir dann von einem anderen Höhlenforscher, Ernst Schuhhose aus Bad Gandersheim, den Sohn ausgeliehen. Der war schon so ein bisschen als Frettchen abgerichtet. Das klingt jetzt blöd, aber wie alt war er da, vielleicht 8 oder 10? Der war sehr schlank und klein und schon auf Höhlen trainiert. Und er musste dann mit einem kleinen Hacke und Hämmerchen den Gang soweit etwas ausschaufeln und breiter machen, dass ich da durchpasste.
Nach seinem spektakulären Fund von 1980 ist Virus Vladi heute nicht mehr so häufig in Höhlen anzutreffen. Doch von Zeit zu Zeit zieht es ihn immer noch in die unendliche Dunkelheit.
Ein Kamerad hat mir früher mal gesagt, du willst immer in die Höhle. Ich glaube, das ist ein tiefenpsychologischer Prozess. Ich stelle mir das so vor, dass deine Mutter dich auf einem weiten, großen, freien Felde geboren hat und du warst erschrocken von dieser Leere des weiten Feldes und möchtest immer wieder ins Geborgene zurück.
Virus Vladi, der war einer der allerersten damals in der Lichtensteinhöhle.